Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor Beginn des G7-Gipfels im französischen Evian hatten sich die Europäer vor allem vorgenommen, US-Präsident Trump bei Laune zu halten, damit er nicht wieder früher abreist. Am Ende war es ein ungewöhnlich einträchtiger Gipfel mit gemeinsamen Fortschritten und neuer Harmonie, vor allem bei den Themen Iran, Ukraine und China. Heute trafen sich die G7-Staats- und Regierungschefs zu ihrer Abschlusssitzung. Nur einer kam etwas später.
Warten auf Donald Trump. Der G7-Gipfel beginnt heute mit einiger Verzögerung, denn der US-Präsident kommt viel zu spät. Seine selbstbewusste Begründung?
I'm the boss.
Er sei der Boss, freundliches Lachen in der Runde, bevor Präsident Macron, der eigentliche Gastgeber dieses Gipfels, endlich loslegen kann. Macron bleibt dennoch guter Laune, denn in der zurückliegenden Nacht ist den G7 ein Durchbruch gelungen. In einer gemeinsamen Erklärung bekennen sie sich geschlossen zur weiteren Unterstützung der Ukraine und zu verschärften Sanktionen gegen Russland. Der Bundeskanzler erläutert im ARD-Interview, wie Trump bewegt wurde, diese Erklärung mitzutragen.
Wir haben mit ihm intensiv über die Frage diskutiert, wie können wir diesen Krieg eigentlich beitragen zu beenden. Wir beenden ihn ja nicht, wir haben ihn noch nicht angefangen. Aber beizutragen, ihn zu beenden, heißt, die Ukraine zu stärken, politisch, ökonomisch und auch militärisch.
Quasi als Gegenleistung bekommt der US-Präsident ein Vorschusslob für sein Iran-Abkommen, auch wenn sehr viele Fragen zu einer künftigen Friedenslösung noch nicht beantwortet sind. Trump zeigt sich über die anderen Gipfelteilnehmer auf seine Art hochzufrieden. Sie lieben diesen Deal, weil sie wollen, dass es vorbei ist und die Straße von Hormuz wieder offen. Zufrieden ist am Ende auch Gastgeber Macron. Ihm ist es vorerst gelungen, die G7 inklusive der USA zusammenzuhalten. Dieser G7 war ein Erfolg, weil er ein Moment der Einheit war. Im Anschluss an den Gipfel soll es für den US-Präsidenten am Abend noch eine besondere Ehre geben. Ein festliches Essen auf Schloss Versailles.
Michael Strempel, Sie haben den G7-Gipfel begleitet. Dieser verlief ja mit Trump überraschend harmonisch. Wie ist das den Partnern gelungen?
Naja, neben einigen Schmeicheleien und der Tatsache, dass Trump unliebsame Themen wie die Klimapolitik von Anfang an ausgespart wurden, haben zwei Dinge zum Erfolg dieses Gipfels geführt. Erstens, 6 von 7 Teilnehmern sind Trump sehr geschlossen gegenübergetreten. Es gab keinerlei Anzeichen der Spaltung unter ihnen. Und zweitens, sie haben mit Trump das gemacht, was der unter Politik versteht, einen Deal. Trump brauchte die Unterstützung der G7 für sein Iran-Abkommen, das auch in den USA alles andere als unumstritten ist, um es zu Hause als großen Erfolg verkaufen zu können. Und dafür ist er vor allem den Europäern bei der Ukraine-Politik weit entgegengekommen. Ob die Einheit der G7 bei diesem US-Präsidenten von Dauer sein wird, das ist höchst ungewiss. Aber für den Moment hat der Gipfel von Evian vor allen Dingen in Europa für ein politisches Aufatmen gesorgt.
Vielen Dank, Michael Strempel. Offiziell ist noch nicht so viel bekannt über die Absichtserklärung für ein Abkommen zwischen den USA und Iran. Es soll in den kommenden Tagen unterzeichnet werden und den Krieg mit der Islamischen Republik beenden. Nun veröffentlichten der saudi-arabische Nachrichtensender Al Arabiya und der US-Finanzdienst Bloomberg Textpassagen, die offenbar aus dem Vertragswerk stammen. Fragen wir nach bei Gabriele Dunkel in Istanbul. Was wird über den Inhalt des Abkommens berichtet?
Zum einen beinhaltet es die gegenseitige Verpflichtung des Iran und der USA, die jeweiligen Blockaden in der Straße von Hormuz aufzugeben, dass die Schifffahrt innerhalb der nächsten 30 Tage wieder das Vorkriegsniveau erreichen soll. Die USA und regionale Partner sagen, Wiederaufbau und Wirtschaftshilfen für den Iran zu in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar. Wer diese regionalen Partner sind, steht noch nicht fest. Darüber hinaus verpflichtet sich der Iran oder sagt der Iran, er bekräftigt, dass er keine Atomwaffen bauen würde. Ob das Atomprogramm und das hoch angereicherte Uran, was in Iran sich befindet. Darüber solle dann aber innerhalb der nächsten 60 Tage geredet werden. Es heiße, das würde man angemessen regeln. Das dürfte aber ein großer Knackpunkt sein. Ein weiterer Knackpunkt dürfte sein, dass die Kampfhandlungen auch im Libanon aufhören sollen. Und da muss sich zeigen, ob der Iran Druck auf die Hisbollah und die USA Druck auf Israel ausüben können, um die jeweiligen Kampfhandlungen einzustellen.
Vielen Dank, Gabriele Dunkel. Und damit zu Gudrun Engel. Auch Donald Trump hat sich ja heute noch einmal ausführlich zum Abkommen geäußert. Was genau hat er gesagt?
Ja, 1 Stunde und 7 Minuten hat er geredet und sich für dieses Abkommen sehr gefeiert und auch gesagt, die ganze Welt beglückwünsche ihn zu diesem Deal. Und das liege vor allem daran, dass Iran zugestimmt habe, eben weder Atomwaffen zu produzieren noch, das ist ihm ganz wichtig, welche zu kaufen. Er hat auch noch mal klargestellt, es werde keine direkten Geldzahlungen geben von USA an Iran. Er erkennt an, dass das Land dringend Gelder für den Wiederaufbau brauche, aber das sei nur über regionale Partner möglich, wie wir das gerade gehört haben. Das war jetzt also der erste Schritt. Jetzt beginnt die zweite Phase, in der die wirklich kritischen Fragen behandelt werden müssen. Dafür hat man 60 Tage. Das kann verlängert werden. Aber Donald Trump hat auch gerade noch mal klargestellt, wenn man nicht zusammenkommt, sind die USA jederzeit wieder bereit, das Bombardement neu aufzunehmen.
Vielen Dank, Gudrun Engel. Deutschland und Polen wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen in vielen Bereichen. Vom grenzübergreifenden Verkehr bis zur Digitalisierung. Vor allem aber auch bei militärischen Kooperationen. Das haben die Außenminister beider Länder heute in Berlin vereinbart. Genau 35 Jahre nach der Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages. Doch Probleme im Verhältnis bleiben. In Berlin ging es deshalb heute um wichtige Gesten.
Ein Tag mit viel Symbolik. Es gibt Ehrungen für Versöhnungsarbeit zwischen Polen und Deutschland. Beutegut der Nazis wird an Polen zurückgegeben. Alles im Zeichen guter Beziehungen. Doch es gibt noch immer Stoff für Konflikte. Zum Beispiel beim Thema Entschädigungszahlungen für NS-Opfer in Polen. Wir erwarten eine Wiedergutmachung im moralischen und auch im materiellen Sinne. Die Bundesrepublik Deutschland sollte das ernst nehmen und diese Herausforderung wirklich schnell angehen. Auch weil es in Polen weiter antideutsche Gefühle gibt, trotz jahrzehntelanger Annäherung. Das zeigten gestern Abend diese Proteste vor der deutschen Botschaft in Warschau. Kurz zuvor waren in Berlin einige Polen vorübergehend festgenommen worden, als sie sich bei einer unangemeldeten Demonstration der Polizei widersetzten. Osteuropa-Experte Lang erklärt, in Polen sei Deutschland immer auch ein innenpolitisches Thema.
Obwohl die jetzige Regierung pragmatisch ist und auf Deutschland zugehen wollte, agiert sie doch gegenüber Berlin sehr oft mit angezogener Handbremse. Denn ihr sitzt die nationalkonservative Opposition im Nacken. Sie darf gegenüber Deutschland keine Schwäche zeigen.
Polen wolle ernst genommen werden. Deutschlands Gespräche ohne Polen, aber mit Großbritannien und Frankreich über die Zukunft der Ukraine helfen da nicht. Der deutsche Außenminister betont daher Polens Bedeutung.
Zusammen bilden Deutschland und Polen das Rückgrat der europäischen Verteidigung und der Abschreckung der NATO gegen die russische Bedrohung.
Das soll das deutsch-polnische Verteidigungsabkommen unter Beweis stellen. Es wurde heute von den Verteidigungsministern der beiden Länder unterzeichnet.
Für viele Polen, die Arbeit suchten, war Deutschland lange Zeit ein attraktives Ziel. Nun kehren immer mehr wieder zurück in ihre Heimat. Weil die Unternehmen dort inzwischen besser zahlen, weil es sich steuerlich rechnet oder weil die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Für deutsche Unternehmen wird das zum Problem.
Im brandenburgischen Oranienburg packt Spediteur Michael Sünkler selbst mit an. Vor wenigen Monaten hat der Geschäftsführer 2 Angestellte aus Polen verloren.
Aktuell fehlt uns ja leider Personal hier im Lager. Müssen die besten Leute hier ran.
Mehr als die Hälfte seiner Beschäftigten stamme aus Polen, sagt der Inhaber des Familienunternehmens.
ohne die polnischen Mitarbeiter würde es so das eine oder andere Logistikunternehmen in Deutschland nicht geben, beziehungsweise wäre die Versorgung und Entsorgungslage in Deutschland eher schwierig.
Auch sein Lastwagenfahrer Tomasz Moschado plant, wieder in seine Heimat Polen zu ziehen, nach 10 Jahren in Deutschland.
Weil alles ist zu teuer, das ist das Problem. Die Strom ist hoch, die Benzin ist hoch, alles Produkte ist hoch.
Ein bundesweiter Trend. 2024 kehrten laut Statistischem Bundesamt erstmals wieder mehr Polen in ihre Heimat zurück, als nach Deutschland kamen.
Meine ganze Familie sind in Polen. Viele polnische Leute fahren zurück nach Polen, weil in Polen ist ganz weniger Person, sind viel Arbeit.
Netto hätten viele im Nachbarstaat mittlerweile vom Gehalt dasselbe wie in Deutschland, sagt sein Chef. Außerdem locke der polnische Staat Rückkehrer mit günstigeren Steuern. Deswegen befürchtet der Geschäftsführer, dass weitere Polen in ihre Heimat abwandern werden.
Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland bleibt hoch. Das zeigt der Jahresbericht der zuständigen Meldestellen. 2025 wurden 8.725 Fälle registriert, etwas mehr als im Jahr davor. Besonders deutlich ist dagegen der Anstieg seit 2023. In dieses Jahr fallen der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und der Beginn des Gaza-Krieges. Zu antisemitischen Vorfällen gehören Beleidigungen ebenso wie Sachbeschädigung und extreme Gewalt gegen Juden. Wer gentechnisch veränderte Lebensmittel im Supermarkt kauft, der erkennt das bisher meist an einem Hinweis auf dem Etikett. Das Europäische Parlament hat heute beschlossen, dass Produkte aus bestimmten Gentechnikverfahren künftig keine spezielle Kennzeichnung mehr tragen müssen. Befürworter hoffen auf neue Sorten, die zum Beispiel besser mit Dürren zurechtkommen. Kritiker befürchten, dass sich genveränderte Pflanzen durch Winde auch auf anderen Äckern verbreiten. Die Änderungen sollen voraussichtlich ab Mitte 2028 gelten. Bargeldloses Zahlen wird immer beliebter. Einige europäische Länder wie Schweden, Finnland und die Niederlande setzen fast ausnahmslos darauf. Aber wie zahlen die Deutschen, wenn sie einkaufen? Mit Karte, Handy, Smartwatch oder doch noch in Bar? Das hat die Bundesbank Verbraucher gefragt.
Ein neues Sakko inklusive Hemd. Wenn an der Kasse des Modehauses Ruths im hessischen Friedberg bezahlt wird, dann in allen gängigen Varianten. Bar, mit EC-Karte oder mit dem Smartphone.
Am liebsten zahle ich bar, weil dann hat man so das Gefühl von Geld in der Hand. Aber am meisten zahle ich tatsächlich mit dem Handy.
Wenn ich die Scheckkarte finde, bezahle ich mit der Scheckkarte.
Wenn es um höhere Beträge oder so weiter geht, dann nehme ich schon meine Karte.
Laut einer Bundesbank-Studie hat sich das Bezahlverhalten der Deutschen in den letzten Jahren deutlich verändert. Wurden 2008 noch 83% aller Einkäufe für den täglichen Bedarf mit Bargeld getätigt, sank diese Zahl in 2025 auf 45%. EC-Karten lagen 2008 noch bei 12%. In 2025 hat sich dieser Wert mehr als verdoppelt auf 26%. Der Einzelhandel begrüßt das bargeldlose Bezahlen.
Wir müssen nicht auf die Bank marschieren, wir müssen sich wegtragen, wir können auch keine Fehlbeträge rausgeben. Das ist der große Vorteil des bargeldlosen Zahlens.
Laut Bundesbank wird im europäischen Vergleich in Deutschland noch sehr viel in bar gezahlt.
Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich weiterhin die Möglichkeit, bar zu zahlen. 4 von 5 sagen eben, wir wollen auch weiterhin die Möglichkeit haben.
Trotz Digitalisierung im Zahlungsverkehr, das Bargeld wird uns wohl noch lange erhalten bleiben.
Die norwegische Kronprinzessin Mette Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenerkrankung. Zuletzt hatte sich ihr Zustand stark verschlechtert. Deshalb wurde sie vor kurzem auf eine Warteliste für eine Organtransplantation gesetzt. Heute teilte das Königshaus mit, dass die 52-Jährige eine Spenderlunge erhalten hat.
Nach dem Eingriff äußert sich der Hof nur schriftlich. Die Transplantation sei gut verlaufen, die Kronprinzessin nun auf der Intensivstation, um eventuelle Komplikationen zu behandeln. Norwegens Kronprinzessin leidet seit Jahren an einer Lungenfibrose. Der Gesundheitszustand war zuletzt so kritisch, dass sie vor knapp 2 Wochen auf die Warteliste für eine Spenderlunge kam. Norwegen hat ein sehr effektives System. Wir haben die Expertise für solche Transplantationen an einem Ort, dem Universitätskrankenhaus in Oslo, gebündelt. Und wir kommunizieren gut mit den Spenderkrankenhäusern. In Norwegen gilt grundsätzlich eine Widerspruchslösung. Das heißt, Verstorbene werden automatisch zu Organspendern, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen haben. Allerdings werden die Angehörigen immer in die Entscheidung einbezogen. Öffentliche Auftritte fielen ihr zuletzt immer schwerer. Bislang ist offen, ob und wie sie künftige Aufgaben für das Königshaus übernehmen kann. Obwohl das heute ein guter Tag ist, auf die Kronprinzessin wartet noch harte Arbeit, um ihren Körper an die neue Lunge zu gewöhnen. Die Krise ist noch nicht vorbei. Bis zu 4 Wochen könnte allein die Zeit auf der Intensivstation dauern. Erst danach will sich Norwegens Königshaus erneut zum Gesundheitszustand von Mette-Marit äußern.
Messi, Messi, Messi. Dreimal traf der argentinische Superstar beim WM-Auftakt seiner Mannschaft gegen Algerien und sorgte für einen 3:0-Sieg. Mit den Treffern stellte Messi auch den WM-Torschützenrekord von Miro Klose ein.
Die Gefühle brauchen ein Ventil. Lionel Messi übermannt nach seinem ersten Tor bei seiner 6. Weltmeisterschaft Glückstränen, auch bei den argentinischen Fans nach diesem Auftritt ihres Idols. Der Titelverteidiger startet fulminant ins WM-Turnier und Messi trifft 3-mal. Das ist so ein schöner Moment, den wir zusammen genießen können. Ein Sieg zum Auftakt dieses Turniers. Ich bin glücklich und feiere das mit meinem Team. Wir halten zusammen und sind zusammen stark. Also, alles gut. Messis Gala-Auftritt hätte schnell ein Ende gefunden, als er in die Wade des algerischen Kapitäns Mandi tritt. Nach den Regeln hätte der 38-Jährige vom Platz fliegen müssen. Aber der 8-fache Weltfußballer darf weiterwirbeln und besiegt die Nordafrikaner fast im Alleingang. Mit seinen 3 Treffern hat Lionel Messi WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose eingeholt. 16 Tore und er fängt gerade erst an. Argentinien siegt 3:0 und Messi bedankt sich bei den Fans. Ein Kuss als Versprechen, dass es so weitergeht.
Und nun die Wetteraussichten für morgen, Donnerstag, den 18. Juni.
Eine längere Hitzewelle rollt auf uns zu, teilweise mit sehr hohen Temperaturen, schwüler Luft und großer Hitzebelastung. In der Nacht klart der Himmel in einigen Regionen auf, im Norden und Osten ein paar Regentropfen. Am Tag vom Süden und Westen bis in die Mitte viel Sonne, im Norden und Osten ist es wolkiger, Schauer fallen nur vereinzelt. In der Nacht 19 bis 12 Grad, am Tag 21 Grad an der See, 36 Grad am Oberrhein. Am Freitag oft Sonne, am Nachmittag und Abend einzelne heftige Hitzegewitter. Auch am Samstag viel Sonne, gebietsweise Schauer und Gewitter, örtlich unwetterartig. Dabei ist es weiter extrem schwülheiß. Ähnlich der Sonntag, wobei es im Norden in trockener Luft meist freundlich ist.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni um 23.15 Uhr fragen wir Bundeskanzler Merz nach dem G7-Gipfel, welchen Grund es gibt, US-Präsident Trump zu seiner Iran-Vereinbarung zu gratulieren. Außerdem mehr Gentechnik, weniger Kontrolle. Warum die EU die strengen Regeln aufweicht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.